Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Claudia Frick
und Florian Freistetter.
Hallo.
Hallo.
Wir sind bei Folge 157 angekommen und wir haben in der letzten Folge über Dürre gesprochen, beziehungsweise genauer gesagt über Wasserknappheit und festgestellt, dass die wirklich großen unangenehmen Wasserknappheitsereignisse auf dieser Welt in den allermeisten Regionen jetzt beziehungsweise in naher Zukunft in den nächsten Jahren das erste Mal auftreten werden. Das heißt, das, was man uns immer so erzählt hat früher, in der Zukunft wird das Wasser knapp. Naja, diese Zukunft ist jetzt.
Ja, jetzt. Und zwar Wasserknappheit im Sinne von, man macht den Wasserhahn auf und es kommt kein Wasser raus.
Genau.
Das war eine anstrengende Folge. Ich weiß nicht, ob diese jetzt besser wird.
Ja, mal gucken. Ich bin gespannt, was du erzählst.
Ja, ich möchte nämlich über Glaubenssätze reden.
Mhm.
Genauer gesagt Klimaglaubenssätze.
Okay, also wir reden jetzt nicht über das, was wir schon in einer früheren Folge mal hatten, über Religion. Was sagt die Religion zum Klima? Wie stehen die Religionen zur Umweltschutz, Klimakrise und so weiter? Sondern es geht um eine andere Art von Glauben.
Ja, es geht um eine andere Art von Glauben. Und zwar wirklich um Glaubenssätze, die sich um das Klima drehen. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich kann ja mal ein paar Beispiele nennen. Also so ein Klimaglaubenssatz könnte sein, wenn dich jemand so fragt, glaubst du, der Klimawandel passiert?
Mhm.
Dann kannst du sagen, ja oder nein.
Ja.
Und das hat nichts mit einer wissenschaftlichen Basis oder die Aussage, es war oder falsch zu tun oder ob das irgendwie logisch verknüpft ist mit deinen anderen Ansichten von der Welt, sondern das, was du rausziehst aus dem, was du liest, worüber du dich informierst, was du glaubst, was stimmt.
Genau. Und das ist auch etwas, was man oft ein bisschen falsch versteht, beziehungsweise was ich in der öffentlichen Diskussion über jetzt allgemein Wissenschaft und Glaube oft falsch dargestellt sehe aus meiner Sicht, dass sie meist Wissenschaft ist ja nichts, an das man glauben muss. Und das stimmt auch. Ja, Wissenschaft, so haben wir ein Buch mal genannt, das wir geschrieben haben bei den Science Busters. Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht daran glaubt. Das ist so.
Ja.
Also an Wissenschaft muss man nicht glauben, darum machen wir das ja. Aber für so den alltäglichen Gebrauch der Wissenschaft muss man da selbstverständlich dran glauben, weil ich habe nicht die Möglichkeit, mich auf die Art über all das zu informieren, die ich haben müsste, um wirklich nicht glauben zu müssen. Das kann ich tun, wenn ich selbst Wissenschaft betreibe, auf dem Gebiet, um das es geht. Aber ansonsten muss ich auf eine gewisse Art, vielleicht ist Glauben das falsche Wort, vielleicht wäre Vertrauen besser. Ich muss ein Vertrauen haben. Ich vertraue dem Prozess, ich vertraue den Abläufen in der Wissenschaft so weit, dass ich sage, okay, das, was ich da jetzt lese in dieser wissenschaftlichen Arbeit, das bezweifle ich erstmal nicht. Ich gehe davon aus, dass das alles den entsprechenden wissenschaftlichen Gepflogenheiten gemacht wurde. Mir ist klar, dass das nicht immer passiert, aber prinzipiell vertraue ich dem erstmal und glaube das, was drinsteht. Also natürlich muss man im Alltag auch in der Hinsicht glauben.
Ich glaube, da sage ich schon, ich glaube, dass das hier, Glaube ist nicht religiös gemeint, ist nicht mit Glaube an übernatürliche Wesen oder sonstige Sachen gemeint, sondern es ist wirklich, was mache ich denn aus all dem, was ich habe und sage, ich vertraue diesen Quellen und diesen Quellen und diesen und daraus bildet sich mein Glaube, die Klimakrise passiert. So. Und das ist nicht religiöser Glaube, sondern eine Zusammensetzung aus meinen Erkenntnissen, meinem Wissen, also das sind so, die Klimaglaubenssätze sind dann eben Sachen, die sich ums Klima drehen und so eine Aussage sind. Also da kann man natürlich auch jetzt irgendwie dann anschließen, angenommen du glaubst oder die Klimakrise würde wirklich passieren, muss man ja dann vorsichtig formulieren, wenn man die erste Frage gestellt hat, glaubst du dran, dass es passiert oder nicht? Oder denkst du, es passiert oder nicht? Denkst du, dass sie vom Menschen verursacht ist? Genau, also das ist dann der nächste Klimaglaubenssatz, den man nehmen kann. Und das interessiert uns halt, weil solche Klimaglaubenssätze total natürlich formen, wie wir auf die Klimakrise reagieren.
Mhm.
Also tun wir was, tun wir nichts, protestieren wir, stellen wir Forderungen. Das hängt ja alles davon ab, ob ich jetzt erstmal grundsätzliche Glaubenssätze habe, dass er passiert, und auch, was ich für Glaubenssätze habe über die Ursachen.
Ja.
Und was ich in diesem Paper, das ich heute mitgebracht habe, womit die sich da beschäftigen, ist nicht nur, also welche Glaubenssätze haben wir denn so, sondern die gucken sich an, wie Klimaglaubenssätze verschiedenster Art miteinander verbunden und verknüpft sind.
Aha, okay. So, wenn ich das eine glaube, dann glaube ich das andere auch oder umgekehrt.
Ja, Ein bisschen unterschiedlich dazu, aber ja, genau. Hängen sie miteinander zusammen? Also, wenn ich diesen einen habe, wie habe ich auch diesen anderen oder habe ich ihn nicht?
Ja.
Und wie hängen die alle miteinander zusammen? Also man begreift quasi so Klimaglaubenssätze als ein Netzwerk von Aussagen, die man für wahr oder nicht wahr hält oder an die man glaubt oder eben nicht glaubt.
Okay.
Dazu haben sie tatsächlich, ich sage auch gleich nochmal den Namen vom Paper, 110 Weltregionen sich angeschaut. Also wir reisen quasi durch die Köpfe von 110 Regionen der Welt und den Menschen, die dort leben. Deswegen heißt das Paper auch Variations in Climate Change Belief Systems Across 110 Geographic Areas.
Okay.
Und das Paper ist erschienen in Nature Climate Change. Das ist nicht frei verfügbar. Deswegen werde ich mir heute sehr viel Mühe geben, auch die Abbildung zu erklären. Weil ich fand es so spannend, dass ich gesagt habe, ich erkläre es jetzt hoffentlich so, dass wir das Paper nicht brauchen und ich die Abbildung so gut erkläre, die zwei, über die ich sprechen möchte, dass ihr es euch sehr gut vorstellen
könnt. Gut, dann mache ich das gleich wieder zu, wenn es da nichts zu sehen gibt.
Nee, da gibt es nichts zu sehen, außer dass du gerne eine gewisse Anzahl von Dollar bezahlen könntest, ja, wenn du möchtest. Oder du hörst mir einfach zu.
Das mache ich.
Genau, und das ist tatsächlich in dem Paper das Neue, das, was ich gerade gesagt habe, dass sie sagen, sie begreifen Klimaglaubenssätze als ein System, ein Netzwerk aus Überzeugungen. Vielleicht ist das ein gutes Wort, Klimaüberzeugungen, die Menschen so haben. Und genauer gesagt sind es 8 Klimaglaubenssätze, ja, die sie sich anschauen. Ich kann die mal nennen. Sie haben wirklich Leute Fragen gestellt und dann konnten sie darauf antworten, ne? Entweder mit Ja oder Nein oder mit abgestuft. Also es gab natürlich so Abstufungsskala, ja, sehr und ein bisschen und neutral, je nach Frage. Und die erste war tatsächlich, denkst du, dass die Klimakrise passiert?
Ja, denke ich. Ich beantworte das jetzt einfach mal.
Das ist sehr gut. Der zweite ist, angenommen, sie existiert, denkst du, sie ist von Menschen gemacht?
Ja, denke ich.
Okay. Wie besorgt bist du über die Klimakrise?
Ja, ist mir egal. Nee, natürlich bin ich bin durchaus besorgt.
Bist du sehr besorgt, ja. Genau. Wie sehr, denkst du, wird die Klimakrise dir selbst Schaden zufügen?
Ja, ich hoffe nicht so sehr, aber wahrscheinlich wird es anders kommen.
Mhm. Wie sehr denkst du, dass die Klimakrise zukünftige Generationen ja da Schaden verursacht?
Naja, auf jeden Fall bitte das.
Ja, und das ist eine lange Frage, weil die sind auf Englisch. Ich versuche sie gerade on the fly zu übersetzen, aber vielleicht sage ich die einfach mal auf Englisch. Do you think that in the future the country where you live should use more, less or about the same amount of fossil fuels like coal, oil and gas as it does today?
Ja, less wäre gut.
Weniger fossile Brennstoffe wäre super. Die nächste Frage ist quasi ähnlich ausgerichtet. Do you think that in the future the country or territory where you live should use more, less or about the same amount of renewable sources of energy?
Puh, sehr gut. Ich könnte jetzt auch sagen less. Dafür bin ich gar nicht mehr. Nee, aber natürlich, ja.
Mehr
von fossilen und mehr von dem anderen, ja.
Genau. Und dann die letzte, der 8. Klimaglaubenssatz. Do you think climate change should be a very high, medium or low priority of the government of the country where you live?
Naja, jede Priority ist besser als die sie aktuell hat in dem Country, where ich live. Also, weil da interessiert es keinen aktuell, leider. Aber ja, natürlich sollte die eine der höchsten Prioritäten sein, weil das Auswirkungen auf alles andere hat.
Ja, also more than low, sagst
ja,
du.
Ja.
Ja, also das sind die 8 Klimaglaubenssätze. Du merkst schon, dass da Zusammenhänge da sind. Du hast zum Beispiel ganz klar gesagt, ja, also wenn wir weniger Fossile haben wollen, ne, mehr Erneuerbare.
Ja, aber die könnte auch eine ganz radikale Meinung einnehmen, so das, was immer gern vorgeworfen wird. Wir wollen zurück in die Steinzeit. Ich sage überhaupt keine Energie mehr, weder erneuerbar noch fossil. Alles weg.
Genau,
wir müssen
alles weg.
Degrowth so stark, wie es geht. Aber ja, die habe ich nicht, die Meinung.
Okay, aber das sind tatsächlich diese ganzen Überzeugung, die sie sich angeschaut haben. Und was sie jetzt machen, ist zu schauen, wenn diese Antworten gegeben werden in diesen 110 Regionen, werden die natürlich dann gemittelt. Also man schaut sich an, was so im Mittel diese 110 Weltregionen für Glaubenssätze haben und wie die zusammenhängen. Und zwar zum einen, wie stabil und dicht dieses Geflecht an Glaubenssätzen ist. Also wo hängen sie ganz stark zusammen? Was ist so wirklich ganz eng verbundene Verknüpfungen? Die sind stabil, die haben sehr viele Leute. Und vielleicht, wofür widersprechen sie sich vielleicht auch? Ist ja auch möglich. Und was man daraus eben lernen kann. Und was man sich jetzt so vorstellen kann für diese Abbildung oder dieses Netzwerk, ist tatsächlich, dass man so 8 Punkte hat. Also so 8 Knoten, das sind die Aussagen. Und dazwischen hat man dann so Verbindungen, so Linien. Die sind dick für sehr starke, stabile Verbindungen. Ne? Die hängen stark zusammen. Oder sehr dünn bis gestrichelt, wenn wir in einer Abbildung hören, die ich beschreibe. Und dann sind sie sogar gegensätzlich, also dann widersprechen sie sich. Ja, und ich habe mir nochmal kurz aufgeschrieben, damit wir das nämlich nicht vergessen, diese 110 Weltregionen, was das eigentlich sind. Und dabei handelt es sich tatsächlich um Länder in bestimmten Regionen. Also in Asien haben sie 22 Länder rausgesucht. Also es ist immer auf Länderebene gedacht.
Das heißt nicht jetzt irgendwie so eine Region wie, keine Ahnung, Nordrhein-Westfalen, sondern ein Land.
Ja, genau. Also irgendwie so Armenien, Kambodscha, Indien. Das sind Regionen oder dann gibt es aber halt in quasi, diese 110 Regionen sind zu 10 Überregionen zugeordnet. Und diese Überregionen sind Asien, die Karibik, Zentralamerika, Europa, Nordamerika, Ozeanien, Südamerika, Mittlerer Osten und Nordafrika und Sub-Saharan Afrika, also alles, was unterhalb der Sahara liegt. Genau, aber es sind natürlich ein paar Sachen, Länder oder Regionen sind jetzt nicht drin, die wir vielleicht erwartet hätten. Also Russland zum Beispiel taucht da nicht auf. Das ist so die Grundlage, diese 110 Länder. Also ich würde es eher Länder nennen, aber wir sprechen immer von Regionen oder Areas. Wahrscheinlich, weil sie, wobei ich will gar keine Annahmen darüber machen, aber eigentlich sind es tatsächlich Länder. Wir schauen uns aber an, wie pro Land so oder pro Region dieses Netzwerk aussieht. Und zwar wirklich diese zwei zentralen Struktureigenschaften, die so jedes Netzwerk hat, das man sich so vorstellen kann. Das eine ist die Dichte, also wie stark ist es miteinander verknüpft und wie ist die Inkonsistenz. Also wie stark gibt es negative oder widersprüchliche Verbindungen.
Okay.
Also stell mal vor, du hast wie so eine Tafel. Kennst du auch früher diese Tafel mit, ich habe da diese Woche schon drauf geschrieben. Eine Tafel, wo du so Magnete drauf hast.
Ja, kenne ich, ja.
Genau, und die ziehen sich natürlich spürbar irgendwie an. Und wenn du so ein richtig stabiles, hohes, dichtes Netz an diesen Magneten hast und du wackelst an einem, dann beeinflusst das alle.
Ja, klar.
Genau, so, also das ist so ein stabiles oder sehr dichtes Netz. Und Inkonsistenz wäre eher, wenn du Magnete hast, die sich abstoßen.
Ja.
Und das wäre jetzt bezogen auf die Klimaglaubenssätze sowas wie, ich hätte gerne mehr erneuerbare Energien, aber auch nicht jetzt weniger fossile.
Mhm.
So, also das ist jetzt kein Widerspruch an sich, aber es knirscht so ein bisschen in dem Glaubenssatz.
Ja, man kann ja sagen, okay, wir lassen das Fossile laufen und dann bauen wir ganz, ganz viel erneuerbar. Und wenn wir ganz viel erneuerbar haben, können wir irgendwann mal die Fossilen abdrehen. Wäre jetzt nicht ganz so absurde Behauptung. Ich könnte mir vorstellen, dass
wenn
es Menschen
so
gibt.
Wäre,
ja.
Wenn sie so wäre. Aber die Aussage ist natürlich wirklich, willst du weniger, willst
genau.
du mehr.
Es ist zumindest eine Aussage, die ist nicht so ersichtlich, dass man nicht nachfragen würde. Also wenn mir das jemand sagt, würde ich nachfragen, was genau die Person meint damit.
Exakt.
Wenn die Person sagt, ja, weniger fossil, mehr erneuerbar, frage ich nicht nach, weil das ist mir klar, warum man dieser Meinung ist.
Ja, genau. Für uns ist das klar. Und ich denke, das ist auch das, was gemeint ist. Wenn nämlich diese Sachen nicht so klar sind, dann hat man so eine Inkonsistenz.
Ja.
Wo die genau herkommt, was die Ursprünge sind, das ist ein anderer Punkt, weil man muss natürlich wirklich sagen, sie schauen sich Korrelationen an, aber sie schauen jetzt nicht nach Kausalität. Also sie gucken jetzt nicht, wo kommt das her? Also was ist jetzt so die Ursache für diese starke Verbindung zwischen zwei Glaubenssätzen oder einer Inkonsistenten? Das lässt sich jetzt so nicht sagen, da schauen sie nicht drauf. Gut, also das so als Vorrede. Und dann kann man sich jetzt nochmal so ein bisschen über die Methode, ein bisschen würde ich über die Methode sprechen, weil die Grundlage dieser Umfrage oder dieser Forschung ist tatsächlich eine Umfrage, die sie auf Facebook durchgeführt haben.
Okay.
Ich weiß. Aber wo findet man denn Leute mit diversen Glaubenssätzen?
Ja, wenn Facebook ist trotzdem noch bei all dem, was man darüber sagen kann, also einerseits, was man generell über soziale Netzwerke sagen kann, aber auch das, was man so sagt, ja, da sind nur die alten Leute auf Facebook und so weiter. Aber trotz allem, ich glaube, Facebook ist immer noch eins der sozialen Netzwerke, wo die allermeisten Menschen sind oder wo man einen großen repräsentativen Teil der Menschen finden kann.
Ja, und vor allem finde ich ja auch einen großen Teil der Menschen finden kann, die tatsächlich auch entscheidend mitbestimmen und gestalten.
Ja.
So. Also deswegen fand ich den Ansatz jetzt schon in Ordnung, auch wenn ich beim Lesen von Facebook-Umfrage erstmal so richtig schön mit den Augen gerollt habe, weil ich so denke, ach, hey, noch Facebook. Aber gut. Und sie haben da 99.000, also keine 100.000, sondern 99.000 Teilnehmende aus diesen 110 Regionen gehabt, oder Ländern, die dann in diese neuen Überregionen eingeordnet werden können. Und zwar im Jahr 2022 ist diese Umfrage gelaufen. Man braucht ja mal ein bisschen, bis man die Daten ausgewertet und dann veröffentlicht hat. Was jetzt passiert und das, was ich nochmal will, dass wir nicht vergessen, ist, dass wir uns die Sachen aggregiert auf Gebietsebene anschauen.
Mhm.
Das heißt, sie zeigen Muster in Gesellschaften, aber nicht Diagnosen für Einzelpersonen. Mhm. Also es geht nicht darum, da kann man jetzt nicht, weil jetzt in Zentralamerika dieses Netzwerk so aussieht, heißt das nicht, dass es für alle Personen so aussieht, sondern es ist im Mittel, sieht das Netzwerk für die Gesellschaft so aus. Ja, und ich meine, klar, die Einschränkungen, Facebook-Stichproben und Umfragen sind nicht perfekt. Sie haben versucht, Alters- und Geschlechtsgewichtungen mit hinzuzufügen, aber natürlich so dieser grundsätzliche Bias von Facebook bleibt.
Ja.
So, und dann machen sie etwas, was ich ganz interessant fand, weil sie aggregieren jetzt nicht auf diese neuen Überregionen auf, wo ich so dachte, vielleicht machen sie das noch, aus den Ländern, die da jeweils vorhanden sind, so auf die Überregionen aufsummieren, sondern sie zeigen neun Länder als StellvertreterInnen pro Weltregion.
Mhm, okay.
Also für Nordamerika, also da ziehen sie jetzt USA heraus, wie unüberraschend.
Ja gut, viel Auswahl hat man da ja nicht.
Genau, für Ozeanien zieht man Australien raus, für Europa Deutschland, für Zentralamerika haben sie Guatemala genommen, für die Karibik Haiti, Südamerika Brasilien, mhm. Sub-Saharan Afrika, Nigeria. Für Asien, Indien und für den Mittleren Osten und Nordafrika haben sie Saudi-Arabien herausgezogen. Da gibt es dann eben eine Abbildung, die versuche ich jetzt mal gut zu beschreiben. Das sind diese neun Länder als RepräsentantInnen für diese verschiedenen Regionen aufgezeichnet. Und man sieht immer im selben Muster angeordnet unsere acht Glaubenssätze. Und dann kann man sehen, wo sind jetzt besonders dicke Linien? Also die Punkte verschieben sich nicht. Also sie rutschen nicht näher zusammen, wie man das vielleicht aus anderen Netzwerkabbildungen kennt, sondern die sind immer an der gleichen Position. Aber die Linien werden dicker und man sieht, wo sind wirklich viele dicke Linien in der Region zu sehen. Und man sieht gestrichelte Linien, wo tatsächlich Sachen sich widersprechen. Und was wir sehen, ist, dass in Europa unfassbar viele dicke Linien vorhanden sind. Genauso in Nordamerika und den USA und in Australien. Also aber Europa sticht schon heraus. Also das sind sehr stabile, dicke Linien. Also es ist eine hohe Dichte an den Glaubenssätzen. Die hängen alle miteinander zusammen. Und dass die alle miteinander zusammenhängen, bedeutet übrigens nicht, dass das jetzt irgendwie per se positiv ist. Also es kann natürlich auch eng zusammenhängen, dass jemand denkt, Klimakrise gibt es nicht und das ist nicht menschengemacht.
Ja, klar.
Ne? Genau. Aber es sind stabile Systeme.
Mhm.
Wohingegen, wenn wir jetzt so auf Brasilien gucken oder auf Saudi-Arabien, da gibt es sehr viele gestrichelte Linien.
Mhm. Okay.
Also sich widersprechende Aussagen. Also wenn zum Beispiel in Deutschland, USA und Australien diese Netze dicht und konsistent sind und Menschen, die sagen, der Klimawandel passiert, die sagen auch, der ist menschenverursacht und der schadet künftigen Generationen. Ja. Widersprechen sich Brasilien und Saudi-Arabien gerne zum Beispiel in solchen Sachen wie, ja, also mehr Sonne und Wind finde ich super, aber weniger Öl und Gas, nee, lieber nicht.
Ja, genau. Ja, gut, das würde ich auch sagen, wenn ich in Saudi-Arabien bin.
Ja, genau. Brasilien aber also ähnlich. Ne? Also da gibt es genau diese Widersprüche, die existieren zwischen verschiedenen Sachen. Zum Beispiel bitte nicht weniger fossile Brennstoffe, aber persönlich wird mich das alles nicht betreffen. So, also so Sachen, die sich ein bisschen widersprechen. Das bedeutet natürlich, dass wir so uns jetzt daraus ein paar Sachen ableiten können. Und das finde ich sehr schön, wie Sie das machen. Zum einen summieren Sie zwar nicht über die neuen Überregionen auf, sondern können feststellen, dass es zwischen globalem Norden und Süden Unterschiede gibt. Zum Beispiel der globale Norden ist grundsätzlich eher dichter, also es hängen die Glaubenssätze sehr stabil zusammen, während im globalen Süden die Dichte eher gering ist. Das heißt, bei uns sind die Glaubenssätze wirklich sehr stark korreliert und es bedeutet aber, dass sie auch unsere Systeme so ein bisschen sehr stabil sind gegen Einflüsse von außen.
Ja klar, wenn meine Glaubenssätze alle sehr in sich konsistent sind, egal in welche Richtung sie jetzt gehen, dann ist es schwieriger, daran was zu ändern, als wenn ich eh schon inkonsistente Dinge glaube, weil dann kann man vielleicht leichter überzeugen, dass ich jetzt da was anderes glaube.
Exakt. Mit so einem stabilen Glaubenssystem kannst du Informationen und Gespräche reinwerfen, da ändert sich jetzt erstmal nichts. Während wenn du wirklich so Inkonsistenten hast oder beziehungsweise eigentlich, wenn du weniger Dichte Glaubenssätze hast, die sind eher so lose miteinander verknüpft, dann kann sich durch neue Informationen ein einzelner Punkt verändern, ohne dass sich gleich für dich das gesamte Weltbild und dein gesamter Glaubenssatz, deine Glaubenssätze komplett zusammenbrechen.
Ja.
Das heißt, diese Dichte ist wirklich so ein Ausblick auf die Stabilität, die man hat. Das ist natürlich relativ wichtig. Und die AutorInnen packen das nochmal, also die kombinieren jetzt diese Dichte mit einer Haltungsskala. Also was für eine Haltung unterstützt man? Energiewende und Klimakrise-Bewältigungsstrategien. oder hat man eher so einen Widerstand, sag ich mal. Unterstützung versus Widerstand. Da haben sie so eine Abbildung, die muss man jetzt wirklich nicht sehen, weil sie ist einfach chaotisch, aber da haben sie so 4 Quadranten und der eine ist stabiler Support, der zweite ist stabiler Widerstand und dann gibt es unstabilen oder ich nenne mal instabil, war das Wort, instabilen Support und instabilen Widerstand. Was jetzt natürlich maximal ungünstig ist, ist zum Beispiel, wenn es wirklich um die Klimakrise geht, wenn Regionen der Welt in diesem stabilen Widerstandsgebiet sind.
Okay, ja.
Ja. Da ist so ein Punkt, der heißt Deutschland. Gut, das lasse ich mal so stehen. Es gibt einen Punkt Österreich, der befindet sich im stabilen Support.
Aha, okay, na schauen.
Ja, hätte ich jetzt auch nicht, also so spontan. Gut, aber vielleicht haben jetzt auch nicht zwingend Regierungsverantwortliche an dieser Umfrage teilgenommen auf Facebook. Genau, also da kann man jetzt wirklich so pro Land schauen, wo sind man denn, ist man denn? Und da sieht man wirklich so gerade so Europa alles im stabilen Bereich, aber verteilt zwischen stabiler Widerstand und stabilem Support. Und das finde ich halt nochmal gut zu sehen, weil stabiler Support ist natürlich irgendwie was Gutes, ne? Also aus unserer Perspektive, aus der wissenschaftlichen Perspektive. Und das ist natürlich schwieriger, wenn du stabilen Widerstand hast, da überhaupt was zu bewirken. Wohingegen jetzt, wenn du wirklich so auf Asien schaust, da hast du eher so instabile Glaubensnetzwerke, die mal unterstützend oder mal einen Widerstand darstellen. Ja, also Europa, um eine Zahl zu nennen, da liegen 55% der Gebiete bei stabiler Unterstützung und 41% bei stabilem Widerstand.
Ja, gut, sind beides hohe Werte.
Ja, sind beides hohe Werte und bin ein bisschen entsetzt, dass es nur 55% stabiler Unterstützung sind an Europa. Aber gut, bei den USA und Australien hat man einen stabilen Widerstand.
Ja.
Gut, also das wollte ich einmal so darstellen. Die Abbildung, wie gesagt, braucht man sich wirklich nicht anschauen. Die ist eine Horde aus 110 Punkten. Da muss man die Buchstaben raussuchen, um zu finden, wo man ist. Aber jetzt war die nächste Frage nochmal so, wo hakt es genau? Also jetzt kann man nochmal auf die Inkonsistenzen zu sprechen. Inkonsistenten finden sich tatsächlich in 60 von den 110 Gebieten, die sie angeschaut haben. Die sind aber im Schnitt klein.
Mhm.
Ja, aber regional können sie mal signifikant höher sein. Vor allem Nordafrika sind sie deutlich höher als in Europa. Und sie haben versucht, so eine Feinanalyse zu machen, um rauszufinden, wo knirscht es denn? Also wo sind denn jetzt diese Sachen, die inkonsistent miteinander sind? Und der größte Punkt ist wirklich Fossilreduktion versus Unterstützung für Erneuerbare. Clasht super oft.
Das wundert mich.
Ja. Also ich meine, es clasht ja in dem Sinne, dass man sagt, ich finde Erneuerbare super, aber ich will nicht weniger Fossile.
Ja, aber das ist ja blöd. Also wenn
ja, es ist, man fragt sich, wohin mit all der Energie? Was haben wir vor? Ach so, ja, Entschuldigung, AI-Datenrechencenter. Ja, ja.
Ja, aber das ist dann nämlich, ich weiß nicht, was Leute sich denken. Sie denken sich, ja, es baut da ruhig Erneuerbare hin, aber wenn die anderen das haben, ist es eh okay, aber ich möchte lieber das gute alte Gas haben, weil da weiß ich, was ich habe. Ist das so gedacht? Ich habe keine Ahnung.
Ja, wenn du dir natürlich überlegst, du bist in einem Land, dessen Wirtschaft daraus ausgelegt ist, fossile Brennstoffe zu produzieren, hervorzufördern und zu exportieren, dann hängt davon natürlich deine Lebensgrundlage ab. Dann bist du dann der Meinung, ja, ich finde Erneuerbare super, aber meine Lebensgrundlage wegnehmen wäre jetzt schlecht.
Ja.
So, also das wäre zum Beispiel so eine Interpretation, die ich davon sehe. Oder dass Leute halt sagen, ja, aber die Arbeitsplätze, also lass uns doch die Sachen einfach behalten, wir können ja Erneuerbare zusätzlich machen. Das ist aber, das wissen wir ja, nicht funktioniert, wenn wir mit den Fossilen weitermachen. Egal, wie viel wir Erneuerbare oben drauf werfen, ist ja der Punkt. Also da ist die Inkonsistenz zwischen dem Faktum quasi, dass man natürlich die Erneuerbaren braucht und gleichzeitig die Fossilreduktion braucht. Ansonsten funktioniert es nicht. Diese negativen Verbindungen gibt es eben tatsächlich auch nochmal bei Fossilreduktion und Regierungspriorität. Also wenn man jetzt sagt, ja, also ich Fossilreduktion finde ich nicht so besonders wichtig, aber die Regierung sollte das alles ganz oben auf die Prioritätenliste setzen. Mhm. So, da gibt es auch so einen leichten Widerspruch, aber der ist jetzt nicht so groß wie zwischen Fossilreduktion und erneuerbarer Unterstützung. Ja, und jetzt haben sie natürlich gesagt, es ist alles nur Korrelation. Also wie gesagt, hängen die Sachen zusammen, wie stabil ist das, wie dicht hängen die Glaubenssätze zusammen. Sie können aber nicht wirklich sagen, wo kommt es her, also was ist jetzt die Ursache. Sie versuchen es aber trotzdem. Man versucht es ja immer, weil man will ja auch interpretieren.
Ja, klar.
Ne, man will ja wissen, wie diese Glaubenssätze, in denen man sich befindet, wie die entstanden sind. Und wo die herkommen. Und sie haben jetzt so 4 Sachen getestet. Zum einen Bildungsniveau, dann die Informationsexposition, also zu wie viel Informationen stehen den Personen bereit zum Thema Klimakrise. Dann das altbekannte Bruttoinlandsprodukt.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, sehr offensichtlich, wirtschaftliche Abhängigkeit von Öl, Gas und Kohle, also von fossilen Stoffen. Und da kann man genau das eben dann doch ein bisschen nachvollziehen, was ich gerade gesagt habe. Ne? Die Inkonsistenzen finden sich eben in den Gebieten, wo es eben diese wirtschaftliche Abhängigkeit einfach gibt. Wobei jetzt Bildungsniveau auch bestimmte Signifikanz hat. Aber das finde ich ein bisschen schwierig, weil man hat das Bildungsniveau ja über die Region, über das Land oder die Länder hinweg gemittelt. Also da werden schon sehr viele Sachen vermischt und vermengt. Man sieht halt, glaube ich, etwas vielleicht nicht, was dahinter noch liegen könnte.
Okay.
Ja, gut. Aber was man sieht, ist die Inkonsistenz, also Inkonsistenzen zwischen diesen verschiedenen Sachen, die sinkt, umso mehr Informationsexposition man hat.
Mhm.
Und die Inkonsistenzen steigen, umso wirtschaftlich abhängiger das Land von Öl, Gas und Kohle ist.
Gut, ja, das verstehe ich.
Während die Dichte tatsächlich, also wie dicht hängt das Netzwerk zusammen von Bildungsniveau abhängt und von dieser wirtschaftlichen Abhängigkeit, hängen die Inkonsistenzen eher von Informationsexposition und Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ab. Also es hat natürlich alles irgendwie die Ursachen und Wirkung und die Interpretation ist, je mehr Klimainformationen, umso kohärentere Netzwerke bekommen wir, positive und negative. Ne? Umso stärker die wirtschaftliche Abhängigkeit ist, umso mehr Widerspruch erwarten wir. Für die Praxis bedeutet das, und das sagen Sie natürlich irgendwie auch, dass wir Informationsräume pflegen müssen, also wie werden Informationen weitervermittelt? Und wir müssen klären und erklären und abfedern, wie wirtschaftliche Übergänge für Länder, die abhängig von fossilen Brennstoffen sind, aussehen können.
Ja, wie pflegen wir denn diese Informationsräume?
Ja, das ist jetzt ein Punkt, also da wird es dünn im Paper, aber ich glaube, da bauen hoffentlich mehr drauf auf. Also sie sagen schon, also was bedeutet das jetzt für Kommunikation und Politik? Und sie sagen natürlich schon, dass man jetzt Kommunikationsstrategien braucht, die Verbindungen stärken. Also zwischen Sachen, die einfach stark zusammenhängen, muss man schauen, was man eben genau da ansetzt, noch Informationen zu liefern, die diese Verbindung stabiler machen und stärken. Und da, wo man Widersprüche findet, sollte man eben genau mit Informationen über diese Widersprüche aufklären. Und gerade in Regionen mit einer lockereren Dichte, also mit weniger dichten Glaubensnetzwerken, kann man mit mehr Informationen und mit dem Vermitteln über verschiedene Kanäle sehr konsequent eine Brücke bauen zwischen es passiert und es ist menschengemacht. Da, wo da vielleicht noch Inkonsistenzen bestehen. Während es jetzt so bei Inkonsistenzen rund um Fossilreduktion, muss man eher die Zusammenhänge klarziehen. Also es geht nur mit Erneuerbaren, einer erhöhten Effizienz und weniger Fossilen zusammen. Ansonsten funktioniert die Abmilderung der Klimakrise nicht.
Okay.
Und dann gleichzeitig mitdenken, wie kann man mit den Leuten gemeinsam über soziale und ökonomische Anpassungen sprechen. Sonst bleibt dieser kognitive Kurzschluss, ne, mit, ja, Erneuerbare, aber bitte auch Öl.
Ja, eben.
Genau. So, also um den aufzubrechen, man muss es genau adressieren. Aber es gibt da jetzt keine fertige Strategie, die Sie uns so nennen, sondern da bleiben noch einige offene Fragen. Ich meine, es bleiben sowieso einige offene Fragen, weil, wie gesagt, Sie haben ja noch nicht so wirklich Korrelation und Kausalität geklärt. Sie haben noch einen Facebook-Bias drin. Also Facebook-Bias allein schon, wenn man global betrachtet, wer hat den Internetzugang?
Ja, wer denn?
Ja, und wer hat vielleicht keinen? So, also es gibt einfach da einfach einen Bias, der drinsteckt, wie bei allen Online-Umfragen eigentlich. Und diese ganze Aggregation auf Gebietsebene und Regionen kann halt so Bildungseffekte wirklich verdecken. Man müsste halt quasi ein bisschen eher so eine Zusatzanalyse nochmal machen, um zu schauen, ob jetzt eine höhere Bildung eine höhere Dichte bedeutet. Genau, aber das vielleicht einfach nur untergeht im Gebietsschnitt. Das wäre halt nochmal spannend. Also es sind offene Fragen, man kann da jetzt mehr mitmachen, aber dieser Klimaglaubensansatz ist noch relativ neu, dass man sich diese Netzwerke wirklich anschaut.
Mhm.
Also Key Takeaway, ein dichtes Netzwerk an Glaubenssätzen ist weder gut noch böse. Ja. Sagt nur, wie fest deine Überzeugungen aneinander gekoppelt sind. Nicht, ob du dafür oder dagegen bist oder die Anpassung und die Abminderung supportest oder ihr widersprichst, sondern nur, wie stabil deine Klimaglaubenssätze gegen Veränderungen sind.
Okay.
Und wir sind ein bisschen sturer als Österreich in dem Punkt. Wer hätte es geahnt? Ja, gut. Kommt auch vor. Genau. Und eine instabile Unterstützung ist eine Chance, also Regionen der Welt, die in diesem Bereich instabile Unterstützung sind, da tatsächlich eine Pro-Klima-Haltung zu verstärken. Ne? Also die sind ansprechbar. Regionen der Welt, die sich in diesem instabilen Unterstützung befinden, kann man stärken in ihrem Klima Glaubenssatznetzwerk. Das ist eine Chance, die man nutzen kann und mehr Informationen helfen. Abhängigkeit von Fossilen bremst. Ja, das eine ordnet, das andere zerreißt ein bisschen.
Tja, die Abhängigkeit von Fossilen, die ist irgendwie immer ein Problem, überraschenderweise.
Ja, aber ich finde es halt auch spannend, dass halt wirklich auf dieser gesellschaftlichen Ebene man sehen kann, dass es halt diese kompletten Netzwerke an Klimaglaubenssätzen quasi sich da Widersprüche bilden können, auf, also die zusammenhängende Korrelation haben, genau mit dieser Abhängigkeit. Und dass man das halt so deutlich sehen kann. Und ich denke, das wäre jetzt echt mal spannend, halt zu sehen, wie sehen denn Netzwerke von einzelnen Personen aus und wie kann man mit diesen einzelnen Personen umgehen. Aber das hat diese Studie ja gar nicht gemacht. Die war ja wirklich alles gemittelt. Ich glaube, es wäre halt spannend, wirklich mal zu sehen, was passiert denn mit Einzelpersonen, die ein bestimmtes Netzwerk haben, wenn man bestimmte Maßnahmen trifft.
Ja, ist die Frage, wie man das dann wissenschaftlich korrekt alles untersucht, weil wenn Einzelpersonen ist immer...
Ja, da muss natürlich eine größere Studie mit sehr vielen Einzelpersonen durchführen.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist halt immer schwierig. Die musst du einmal kriegen, die musst du gezielt ausgewählt kriegen.
Die müssen dir diese 8 Fragen mit ihren Abstufungen einmal vorher und einmal hinterher beantworten und sich nicht beeinflussen. Studien sind immer schwierig und aufwendig und groß.
Ja, das werden die Leute, die das können, schon können. Ich wüsste jetzt gerade nicht, wie ich sowas mache, aber irgendwer wird's wissen, wie es geht.
Ja, dann lese ich gerne dieses Nachfolgepaper, das darauf aufbaut.
Ja, na interessant. Glauben und Wissen über das Klima.
Ich bin immer noch der Meinung, wir sollten es eher Überzeugung nennen, Klimaüberzeugung.
Ja, ja. Wahrscheinlich ist das, ich meine, das ist wahrscheinlich auch wieder ein sprachliches Problem. Vielleicht ist irgendwie Belief auf Englisch, weiß nicht, wie da jetzt die Teilbedeutung ist. Vielleicht ist das eh so gemeint, wie es wir mit Vertrauen nennen würden. Vielleicht kann da Belief auch was anderes heißen, aber dafür weiß ich jetzt gerade nicht genug übers Englische.
Das ist möglich, ja. Klimaüberzeugungsnetzwerke. Das so viel dazu.
Wir sind auch ein Klimaüberzeugungsnetzwerk, unser Podcast.
Wir sind ein Klimaüberzeugungspodcast.
Ja, aber wir sind 2 Menschen, also ist immer schon ein kleines Netzwerk.
Stimmt, ja. Ja, und ich glaube, unsere Klimaüberzeugungsnetzwerke sind sehr dicht.
Die denke ich auch, ja.
Ja, ja. Klassisch europäisch.
Genau, das war sehr spannend, der Glaube. Und ich glaube, in der nächsten Folge gibt es auch wieder was, aber ich weiß nicht, was es gibt nächste Folge, weil...
Wie immer.
Genau, wie immer. Wenn Claudia dran ist, weiß ich danach nicht, was ich mache, weil wir erst unsere Themen dann suchen. Und ich habe mir noch kein Thema gesucht, aber ich werde was finden und ich bemühe mich, vielleicht etwas zu finden, was nicht ganz so deprimierend ist wie mein letztes Thema. Dein Thema jetzt war ja deprimierend im eigentlichen Sinn, war es nicht, es war informativ. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass es speziell deprimierend war. Erfreulich war es auch nicht, aber...
Ja, es war halt einfach informativ.
Ja, genau. Ja, schauen wir mal, was ich für die nächste Folge finde. Dann werdet ihr es auch entsprechend hören, wenn ich es gefunden habe. Und bis dahin könnt ihr uns ja gern Feedback geben, was ihr so glaubt oder wisst oder wie eure Netzwerke ausgebildet sind. Wenn ihr uns was zukommen lassen wollt, macht das gerne unter podcast@dasklima.fm. Wenn ihr wissen wollt, was es an weiterführenden Informationen gibt, Shownotes, Links zu Artikeln und so weiter, dann findet ihr das alles auf unserer Homepage dasklima.fm. Ihr könnt den Podcast wie immer bewerten und in eure Netzwerke tragen. Ihr könnt ihn auf Facebook verlinken. Macht das doch mal. Redet den Leuten auf Facebook, erzählt den Leuten auf Facebook von unserem Podcast, damit die bei der nächsten wissenschaftlichen Studie, die durchgeführt wird, entsprechend informiert sind drüber. Oder macht es auf anderen sozialen Netzwerken oder erzählt es den Leuten einfach so. Freut uns alles. Ihr könnt den Podcast unterstützen. Auch da gibt es die Informationen in den Shownotes. Und wenn ihr die nächste Folge anhört, dann haben wir den meisten Spaß daran, weil wir machen es ja, dass es sich Leute anhören. Also hört euch gerne das an, was wir in der nächsten Folge zu erzählen haben. Das kommt in 2 Wochen und bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss.
Tschüss.
dass wir das auch zumachen. Ich habe gerade probiert, etwas bei GitHub hochzuladen, aber ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe.
Sieh an.
Ja, nee, das ist irgendwie, ich kenne mich ja mit dem überhaupt nicht aus. Ich habe mein Leben nie verwendet. Kennst du dich da zufällig aus damit?
Ja.
Oh, das ist aber gut zu wissen, weil das, was ich da gerade irgendwo, ich habe da irgendwas Git Push geschrieben in meiner PowerShell auf Windows und der hat auch gesagt, er hat irgendwas gemacht, aber ich sehe noch nichts.
Ja gut.
Aber keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich weiß es nicht.
Gepusht heißt noch nicht angenommen.
Ach so.
Musst du mal gucken.
Wer nimmt das an? Kommt da noch ein Komitee und
du.
Ich muss das annehmen. Okay. Ich muss das abschicken und annehmen. Sehr kompliziert.